Hi zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Sicher Vernetzt, unserem NSCon-Podcast. Ich bin Sebastian, einer der Network- und Security-Consultants und im heutigen Employee-Format haben wir eine Problemlösungsmaschine, die so gut darin ist, Probleme zu lösen, dass sie damit beauftragt wurde, eigene Probleme sich auszudenken, bevor sie überhaupt auftreten. Dennis, schön, dass du da bist.
Hi.
Ja, wir wollen heute ein bisschen was zu dir erfahren und wissen, wo du so herkommst, was du gerade so machst, was du so für Interessen hast, wie deine Work-Life-Balance aussieht. Und da würde ich sagen, steigen wir dann mal direkt ein. Wo kommt der Dennis denn so her?
Wo komme ich her? Einerseits aus Berlin, ein waschechter Berliner. Doch beim Großwerden auch sehr schnell gemerkt, so für die Schleife zum Technischen. Computer sind ja interessant, die waren schon immer interessant, klar. Am Anfang erstmal so mit dem Spielen, aber das Interesse war halt schon sehr früh da, also schon von klein auf angelernt.
Okay, richtig mit auseinanderbauen, wieder zusammenbauen, wie funktioniert das Ganze?
Das kam später, ne? Also erstmal angefangen mit, da ist was kaputt, ne? Windows ME war damals schon anfällig, das durfte man öfter mal neu installieren, das war dann schon mein Part.
Okay, wie lange hat das so gedauert?
Am Anfang ein paar Stunden, ne? Da ging es ja auch noch mit Disketten los, Das kennt ja heute kaum noch einer.
Ja. Du meinst dieses Speichersymbol, was man auf manchen Applikationen
noch sieht? Das gab's mal zum Anfassen.
Ah, okay, aus dem 3D-Drucker.
Genau. Ja. Heute leider nicht mehr so verbreitet. Oder was heißt leider? Hat ja auch seine Gründe. Ne? Aber irgendwann sollte der eigene erste Rechner mal her. Und der ist dann auch so nach und nach zusammengebaut worden. Es ging noch so mit, ich brauche ein Mainboard, dann kommt ein Prozessor drauf. So als Jugendlicher mussten die ersten Spielereien auch her. Das musste ein Rechner mit Wasserkühlung sein. Dann habe ich mir das Gehäuse genommen und da noch oben alles ausgeschnitten, dass der Radiator Platz hat und sowas. Also es war ein schönes Projekt.
Ja. Okay, hattet ihr zu Hause entsprechendes Werkzeug, dass du das freischalten? Oder gab es so irgendjemand im Freundeskreis, der hatte irgendwen, der entsprechendes Werkzeug hatte?
Nee, also Papa war schon früher immer handwerklich begabt. Der hat alles Mögliche da im Schrank gehabt und dann hieß es, Tür auf, gucken, was brauchst du und los ging's dann.
Okay, das heißt, du hattest auch direkt keine Angst, so Sachen anzufassen, lieber so eine Ich-mach-mal-Einstellung.
Genau, das ist generell so eine Mentalität, die ich habe. Also ich tue gerne was. Ne? Also reden auch, aber da muss dann schon was dahinter kommen, genau.
Ja. Ach, sehr cool. Okay, und so wurde deine Leidenschaft so ein bisschen für die Thematik geweckt. Und hast du das eher so als Hobby gesehen oder war das was, wo du gedacht hast, da will ich direkt jobmäßig auch hinsteuern?
Also am Anfang war das schon eher ein Hobby, bis sich dann auch später rauskristallisiert hat in der Schule. Und dann hast du halt den Wahlpflichtkurs Informatik genommen und da waren dann halt auch so Themen dran wie Programmierung. Da hat man auch gemerkt, das geht nicht nur um Computer zusammenbauen, da hängt noch eine ganze Menge mehr dahinter. Und dann hat sich auch der Wunsch gefestigt, dann eine Ausbildung zu machen. Also ich bin dann ganz klassisch in Fachinformatiker für Systemintegration reingekommen. Und da aber auch sehr schnell erstmal so auf dem Boden der Tatsachen, ne, so der Ausbilder damals, ne, was denkst du denn, was kannst du denn so? Naja, komm hier, ich baue ja schon Computer zusammen und sowas alles. Dann bist du mal ganz schnell abgeholt worden, was du so alles noch nicht kannst. Aber das hat sich auch alles unheimlich spannend angehört. Und bin dann da auch sehr schnell so in die ersten Projekte reingekommen. Sollte damals was schreiben, so eine Web-Oberfläche, firmenintern. War damals noch schon Managed Service Provider, wo es dann auch darum ging, die Daten von der RIPE abzurufen und auch den Kunden zuzuordnen und so. Das war ein richtig schönes, aber auch großes Projekt.
Gab's okay,
auch
das ganz, hast du ganz während der Ausbildung noch gemacht?
Genau.
Das ist war ja schon während der Ausbildung. Fachinformatiker Systemintegration, doch dann eher ein ungewöhnlicheres Projekt. Hätte ich eher bei Anwendungsentwicklung vielleicht gesehen.
Hätte ich auch gedacht. Also ich muss sagen, meine Ausbildung war glücklicherweise sehr vielfältig. Ich habe leider auch Kollegen dann da gehabt in der Berufsschule, die haben, das ist so das Klischee, bis zum zweiten Lehrjahr Druckerpatronen gewechselt und sowas. Mein Ausbilder hat sehr früh darauf geachtet, dass er mir doch viele Aufgaben auch zuwirft, klar immer nach Anleitung, wenn irgendwas ist, komm, frage, aber dass ich mich da halt auch integriere, später auch im Ticketsystem mitgearbeitet, wie gesagt, da in der Entwicklung auch so ein bisschen zumindest mal mitgemacht, ne, das so in Richtung Scripting halt, dass du ganz gut gewappnet bist, so je nachdem, wie du dich später entwickelst, du hast so die ganzen Basics und Grundwerkzeuge, um nach links, nach rechts zu schauen.
Da hat's ja wirklich Glück mit deinem Ausbilder eigentlich.
Ja, dem so, bin ich.
Wenn man da zurück dran denkt, manche, die Druckerpatronen getauscht haben, die haben erst nach der Ausbildung vieles gelernt und du konntest während der Ausbildung schon einiges mitnehmen.
Genau, also da bin ich auch heute noch dankbar für, hab denn da aber auch in der Berufsschule denn den Faible für die Netzwerktechnik entwickelt, weil wir erstmal so Schnupperkurse hatten. Das war dann glücklicherweise eine von den Learning Academies.
Also die war direkt diese Net Academy, da genau. Gab es einen passenden Teacher unter den Lehrern.
Ah ja, das genau, ist und da ging es dann darum, ab dem zweiten Layer war das, glaube ich, da mal reinzuschnuppern und zu sagen, ja, ist das was für euch oder nicht? Und da war ich halt sofort Feuer und Flamme. Boah, CLI fand ich immer schon toll, auch damals beim Linux. Ich habe viel mit Linux gemacht in der Ausbildung, weil du dann irgendwie gesehen hast, na, ich tippe da bestimmte Dinge ein und das hat einen Impact. Da kommt woanders was bei raus. Und ob das ein Webserver ist, den ich starte, stoppe und das hat eine Auswirkung auf den Bildschirm, das fand ich eigentlich schon immer spannend. Und das ganze Thema Netzwerktechnik treibt es ja nochmal auf die Spitze, was du da mit der CLI halt anstellst, ne, ganze Segmente an, ausschalten.
Sieht halt auch immer schön filmreif aus, wenn jemand hinter dir steht und du tackerst da Befehle rein und dann passiert irgendwas. Das ist auch gern dann für Film und Fernsehen genommen, da sind es meistens irgendwelche If-Schleifen oder ähnliches, If-Abfragen, Schleifen etc. Aber ja, das fand ich auch tatsächlich immer schön, auf der CLI zu arbeiten, dass man halt mit minimalem Aufwand so ein großes Ergebnis bekommen kann.
Genau, also das finde ich auch nach wie vor eigentlich toll, wenn man das so sehen kann.
Mhm. Ne? Ja. Was war dann so ausschlaggebend in dieser Net Academy, wo du sagst, das hat jetzt meine Begeisterung für Netzwerk besonders getriggert? War das eher Routing, eher Switching?
Ich würde sagen, das war eine Mischung aus beidem. Routing, der Routing-Anteil war noch gar nicht so stark. Da geht es dann auch mehr so um die statischen Dinge. Aber so generell das mit dem Switching, dann geht es ja auch los mit WLANs. Wie separiere ich das, trenne das? Kommt ja auch eine Logik noch mal obendrauf. Ich meine, das treiben wir heute alles mit VMware und so noch weiter auf die Spitze. Aber auch damals schon, also diese ganze Separierung, wie kann ich Dinge zusammenführen? Ich bin halt auch jemand, der denkt gerne um die Ecke. Das ist ja auch gerade im Netz wichtig. Und wo es dann später darum ging, Troubleshooting zu machen, naja, warum geht denn jetzt mal was nicht? Sich dann wirklich zu überlegen, wo schaue ich jetzt zuerst drauf? Oder mir einen Plan zu machen, den ich jetzt abarbeiten kann. Ne? So, ob das jetzt durch die OSI-Layer ist, Das fand ich schon immer spannend. Mein Ausbilder hat mich damals dann auch mal gefragt, was der Layer 8 ist. Damit hat er mich einen Moment beschäftigt.
Okay, der Klassiker. So als
kleine Anekdote,
ein Layer 8-Problem. Ja, war ja dann auch, um deine Antwort zu finden.
Genau.
War der Layer 8 notwendig. Ja, sehr schön. Okay, und da hast du dann schon so eine schematische Herangehensweise entwickelt, um Probleme lösen zu können. Und würdest du sagen, das, was worauf du heute noch aufbauen kannst, diese schematische Herangehensweise an Problematiken?
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Mhm. Also weil ich schon ganz früh sozusagen damit angefangen habe, mir auch Problemlösungsstrategien zu entwickeln oder einfach zu schauen, was gehört denn noch dazu, ein Problem zu lösen? Also gerade wir im Netzwerkbereich haben ja immer das Problem, das Netzwerk ist immer schuld. Ich glaube, da kann man jedem Netzwerktechniker aus der Seele mitsprechen und dann auch zu beweisen, entweder das Netzwerk ist es nicht oder vielleicht, okay, ja doch, wir sind's, wir müssen was tun. Aber generell da erstmal hinzukommen und zu schauen, wo muss ich denn hin? Ne, das kann anfangen von, viele sagen, gut, ich schaue mir in Layer 1 bis 3 an. Ne? Also ich gucke bis zum IP-Adressbereich, das ist so der Klassiker, Ping geht. Ja. und dann wird nicht mehr weitergeguckt, aber im Layer 4 hängt ja noch die Applikation darüber.
Ganz wichtig. Und,
da kann dir eine Firewall in die Suppe spucken oder was auch immer. Einfach mal den Layer hochzugehen und einen Schritt sich auch auf den anderen zuzubewegen. Ne, du musst mit einem Server-Kollegen sprechen, mit einem Storage-Kollegen sprechen. Wie soll das aussehen? Was tut das denn insgesamt, um dann auch wirklich mal so eine Problemlösung voranzutreiben? Ne?
Klar, wenn es dann zum Schluss eine suboptimal gebaute Datenbankabfrage ist, die zu dem Performance-Problem geführt hat, wird natürlich erstmal das Netzwerk beschuldigt. Aber um zu dem Punkt zu kommen, zu sagen und den Finger drauf legen zu können, hier, das liegt vielleicht an eurer SQL-Abfrage oder ähnlichem, dass die Performance nicht gut ist, da hast du vollkommen recht, musst du dich auf dem OSI-Layer-Modell ein bisschen nach oben bewegen und auch mal aus deiner Layer-3-Komfortzone nach oben schauen.
Genau, ne, da ist immer viel, viel notwendig, auch einfach miteinander zu sprechen. Das ist da auch immer ganz wichtig.
Im Grunde machen wir alle denselben Job, arbeiten nicht gegeneinander, auch wenn wir in unterschiedlichen Bereichen arbeiten. Und das ist natürlich sehr wichtig, auch zusammenzuarbeiten.
Genau.
Okay, dadurch hast du ja dann außerhalb von dem Netzwerkbereich auch viel in andere Bereiche reinschnuppern können und hast dir vielleicht so eine Basis entwickelt, was alles Probleme sein könnten, wie man da rangehen kann. Und hattest du da dann schon gedacht, dass es jemals dann so einen Job gibt, wo es darum geht, sich Probleme zu überlegen, also ein Disaster Management?
Da hatte ich noch nicht dran gedacht. Also klar, das Bewusstsein für Probleme wächst, sich die selbst zu schaffen, das war dann immer erstmal abstrus. Aber ja.
Aber wir greifen voraus. Machen wir mal nach der Ausbildung weiter. Wie ging es denn dann so mit deinem weiteren Weg?
Ja, also ich bin nach der Ausbildung leider nicht übernommen worden. Es lag aber daran, dass bei uns der Standort Berlin einfach zu klein war. Das hat es ressourcentechnisch nicht hergegeben. Hab mich dann umorientiert zu einem Brillenhersteller, damals noch als Startup unterwegs gewesen. Und habe dann da angefangen, ganz klassisch Admin-Tätigkeiten zu machen. Fand es dann aber ein bisschen schade, weil ich ja auch in der Ausbildung schon sehr viel lernen und drumherum erledigen konnte. Und da war das dann aber mehr, der Admin, der krabbelt halt auch unter den Tischen, der zieht die Stromkabel da lang oder sagt den Usern, wie sie dann bitte ihr Passwort und Nutzernamen eingeben sollen und so alles. Und da habe ich mich dann ehrlicherweise gar nicht so berufen, so gefühlt, weil auch so die Netzwerktechnik, ne? Also die Leidenschaft ist da ja schon entwickelt worden in der Academy. Ich bin ja auch aus der Berufsschule raus dann mit CCNA. Haben den Voucher bekommen, habe das dann auch abgelegt und geschafft und wollte das natürlich auch einsetzen. Und klar, das war da dann gar nicht möglich und bin dann, Social Media sei Dank, also von den Business-Profilen her, mal angesprochen worden. Da hat Cisco damals dieses Data Center Talent Programm entwickelt. Mit der Fastlane zusammen. Und da hat man dann Rekruten gesucht, erstmal. Ne? Das war ja dann doch schon ein anstrengender Auswahlprozess. Da hat man sich ja immer ganz viele Kandidaten nach Hamburg eingeladen. Es war eine Woche Assessment Center. Wie kannst du das ab? Das ist ja wirklich Druckbetankung stellenweise gewesen in dem Data Center Talent Programm. Und da hat sich dann rausgestellt, ja, das wäre was. Und das klang halt super spannend, weil man in dem halben Jahr, wie das dann ging, unheimlich viel Netztechnik gemacht hat. Und klar, der CCNA, der war da auch Bestandteil. Das war dann so ein bisschen Wiederholung. Das ist auch immer ganz gut. Das ging ja dann damals hoch bis zum CCNP und auch damals diese ganzen zu der Zeit neuartigen Themen. Oh, da gibt's ein Cisco Nexus, da gibt's ein anderes Betriebssystem. Wie setzt man das alles auf? Auch ein MDS oder ging es so in Richtung Storage und Server und alles Mögliche. Und das war echt super.
Ja, und du sagst, die haben Rekruten gesucht, aber man musste erst so einen Auswahlprozess bestehen, nenne ich es mal, und die haben dann ausgesiebt, wer ist jetzt nicht geeignet dafür, wer ist geeignet dafür, und du hast dich dann quasi an die Spitze gekämpft.
Genau, also zumindest so weit, dass da jemand Ja gesagt hat, weil es war dann da so, dass die Rekruten sozusagen zur Auswahl standen und dann gab es ja auch Partnerfirmen, mit denen das alles gemacht wurde, wo man sagen muss, das war auch eine mega Chance, da bin ich heute auch noch dankbar für, weil das war wirklich ein Vertrauensvorschuss. Du bist ein halbes Jahr lang, also im Prinzip deine ganze Probezeit auf Schulung unterwegs, auch bei vollem Gehalt damals. Und hast dann da ganz, ganz viel lernen und ablegen dürfen.
Ach Moment, deine Firma hat das komplett unterstützt, dass du das gemacht hast, während die dich weiter bezahlen? Oder musstest du nach den Learning Sessions noch nacharbeiten?
Nee, gar nicht. Also das war wirklich ein halbes Jahr bezahlt auf Schulung und auch die Schulungskosten, Reisekosten, alles Mögliche, das wurde getragen. Mhm. Du musstest praktisch nur das Durchhaltevermögen mitbringen und den Willen, das dann da auch alles zu machen und abzulegen. Aber das war echt eine super Chance und bin dann danach eben auch vom klassischen Administrator ins Consulting gegangen.
Mhm. Okay, das ist dann natürlich ein Sprung. Also ins Network Consulting bist du wahrscheinlich gegangen.
Genau.
Okay, das heißt, du hast eigentlich vorher gar nicht als Network Engineer groß gearbeitet, sondern bist von der Administration dann direkt ins Network Consulting gegangen. Das ist ja schon so ein Überfliegersprung, kann man ja fast sagen.
Genau, aber
gut, wenn du dich gegen so viele Kandidaten durchgesetzt hast, muss ja was bei hängen geblieben sein.
Ja, also den Sprung geschafft. Also klar, dann warst du auch erstmal als Junior Consultant unterwegs. Wir sind dann mit den Senioren sozusagen mitgelaufen. Das war dann auch so eine Art Mentoring-Programm, dass man halt geschaut hat, wie ist das da auch mit den Soft Skills? Kann derjenige sprechen, sich präsentieren? Das sind ja doch Dinge, die bei einem Consultant schon eher wichtiger sind, wie jetzt im klassischen Engineering. Und habe da auch ganz, ganz viele Projekte mitgemacht und da auch super viel noch dazugelernt, gerade so in dem Bereich auch Netzwerkdesign. Was schön war, dass das eben auch eine Firma war, wo du als Consultant nicht nur das Design machst und dann auch wieder gehst, sondern du hast das wirklich von A bis Z gemacht. Also du bist im besten Fall sogar mit zum Pre-Sales gegangen, Hast denn für den Kunden, sage ich mal, die Anforderungsanalyse gemacht vom Konzept der BOM-Bestellung, Migrationskonzepte, das alles umgesetzt und auch dokumentiert, also wirklich von A bis Z umgesetzt und dementsprechend auch viel gelernt, gerade in den verschiedenen Firmen, wo man dann auch zugange war.
Warst du dann auch an der Umsetzung soweit beteiligt? Weil deswegen frage ich wegen warum vorher nicht Engineer, weil ein Consultant, der einem viel erzählen kann, aber es nie selbst gemacht hat, hattest du das dann in dem Prozess mit drin?
Ja, das war wirklich A bis Z. Also du hättest dir auch aussuchen können, nee, ich möchte das nicht umsetzen, aber mir war das halt immer wichtig. Ja. Das ist auch so ein bisschen, als Techniker sagst du ja, ziehst ja dann dein eigenes Baby groß ne, und entwickelst das alles, dann möchtest du das auch selber umsetzen. Und ich glaube, das hat mir aber auch ganz viel an der Stelle noch geholfen, dass du gleichzeitig so das Engineering ein bisschen nachgeholt hast und dann trotzdem auch so diesen Design-Aspekt einfach drin hattest.
Ja klar, in den Vorträgen kann man dann sagen, jetzt kämen wir zu dem Punkt und holt euch da eine Tasse Kaffee, das dauert einen Moment.
Genau.
Ja, und das sind die kleinen Phrasen, wo man merkt, okay, derjenige hat das Doing aber auch im Kopf. Er ist nicht nur jemand, der verkaufen möchte, sondern der weiß, wie es geht, der hat es selbst gemacht.
Genau.
Das ist immer besonders viel wert.
Das kam natürlich bei den Kunden eigentlich auch gut an. Ne? Die hatten alles aus einer Hand. Die wussten, derjenige, der das geplant hat, der setzt das dann auch um. Der ein oder andere Kunde hat dann auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht mit diesem Ablauf. Nur dann kam halt jemand, hat ein schönes Design gemacht. Der nächste sollte das umsetzen, hat sich gefragt, warum, wieso? Das ging dann voll daneben. Da sind wir dann auch manchmal so zur Rettung geholt worden. Aber letztendlich haben die sich da echt gut betreut gefühlt und das hat auch Spaß gemacht.
Das hört sich wirklich nach einem super Unternehmen an. Wie kam es dann, dass du jetzt mittlerweile bei der NSCon arbeitest?
Ich habe da noch ein paar Sprünge zwischendurch gemacht. Also letztendlich im privaten Bereich ging es dann so in Richtung Familiengründung, wo ich dann auch gesagt habe, das Consulting-Leben ist auf Dauer nichts. Das war halt wirklich dieses klassische aus dem Kofferleben, am Wochenende mal zu Hause, jede Woche irgendwo anders sein. Das ist dann auch irgendwann nicht mehr so schön gewesen an der Stelle. Und gleichzeitig, positiv wie negativ, hat man das dann gesagt, du warst ja im Data Center Talent Programm. Da ist Cisco auch mit einer CCIE-Zertifizierung um die Ecke gekommen im Data Center Bereich. Da hat man sich das angeschaut und gesagt, boah, da sind eigentlich alle Sachen drin, die du da hattest. Traust dir das zu? Hast du da Lust? Und hat mich da auch nochmal hingepusht und glücklicherweise, ich habe das auch geschafft, den CCIE Data Center zu machen. Und das Schlechte war dann später, du willst dann entsprechend auch in großen Projekten arbeiten. Und
klar, also wenn man den Expert-Level erreicht hat, dann will man sich schon was Schönes raussuchen können dafür als
Belohnung. Genau, und in dem Kundenstamm, den wir da größtenteils betreut haben, war das so leider nicht möglich. Und dann gepaart auch mit dem, dass ich ja sowieso nicht nur immer on the road sein möchte, bin ich dann auch erstmal ins Operations zurückgegangen. Mhm. Also im Prinzip vom Consultant zum Engineer zurück in einem Großkonzern. Hab da auch viele, viele Jahre Operations gemacht und auch viel gesehen, kleine Kunden, große Kunden betreut, sodass man auch sagen kann, ja, der CCIE hat sich gelohnt und da steckt auch wirklich was hinter. Du hast Umgebungen gehabt von Tausenden von Clients, wo das auch alles Sinn macht, wo du das einsetzen kannst. Das war mir ganz wichtig, dass ich die Dinge, wo ich auch eine Zertifizierung halte, generell betreuen kann, dass da auch was dahinter steht. Nehmen wir ein Beispiel, im Data Center Talent Programm hast du auch viel mit NetApp Storage gemacht und auch eine Zertifizierung oder auch eine vSphere Zertifizierung. Da bin ich dann für mich auch so ehrlich, dann sage ich, das führe ich nicht auf, das kannst du nicht weiterlaufen lassen, da mache ich nichts damit. Ne, das war mir halt schon immer wichtig. Bin dann ins Engineering zurückgegangen für viele Jahre und habe dann den Sprung zur NSCon gefunden. Ne? Mhm.
Und da hast du dich dann besser gefühlt, weil es mehr zu deiner Familien- und Lebensplanung passte?
Genau, also das ist das Schöne jetzt auch bei NSCon. Also alles, was familiär, die familiären Themen angeht, das wird da aktiv gelebt und gefördert. Das heißt, wenn du mal ein Problem hast, der Kleine kommt früher aus der Schule raus oder was auch immer, dann hast du in der Regel die Möglichkeit, auch darauf zu reagieren. Da ist dir keiner böse. Also alles, was das familiäre Umfeld betrifft, ist da echt gut aufgestellt. Und was mir halt auch wichtig war oder auch am Anfang einer der Knackpunkte, wo man sich schon gefragt hat, ist es das Richtige, wenn du aus einem Konzern kommst, da ist alles riesig, da hast du Tausende von Mitarbeitern, alles durchstrukturiert, starre Prozesse, wo du jetzt natürlich eher die familiäre Atmosphäre hast. Du bist nicht mehr nur eine Personalnummer, sondern du bist halt ein Mensch und da gibt's auch Wertschätzung. Und hinter den Worten steht auch ganz viel.
Ja, und innerhalb der NSCon hast du ja auch eine besondere Rolle eingenommen. Was sind da so deine Aufgaben und die Rollenbezeichnungen?
Genau, ich habe sozusagen zwei Rollen inne. Das eine ist, ich finde mich im Consulting wieder. Also ich bin Senior Network Consultant, also auch gleichzeitig im Projektgeschäft, Kundengeschäft unterwegs. Aber habe jetzt auch die Rolle des CTO inne. Das heißt, ganz viel strategisch zu schauen, wo soll die Reise hingehen, so wie man das kennt, ne, die klassische Glaskugel, die dann da ist, mal zu befragen, was sind denn so Kernthemen jetzt gerade oder in den nächsten Jahren, was müssen wir uns technologisch vielleicht mal anschauen oder auch die Partnerstände zu hinterfragen, auszubauen, also dieses ganze geschäftliche Feld und da dann auch sozusagen mal die Arbeitgeberbrille aufzusetzen und nicht nur die Arbeitnehmerbrille. Ja. Das ist so ein Spagat, der da oft anfällt.
Hättest du dir das damals im Konzern vorgestellt, dass du auch mal eine Mitentscheiderrolle haben könntest?
Vorgestellt schon. Also ich wäre damals gerne in die Richtung, also fachliche Teamleitung gegangen, dass man sagt, gut, man geht wenigstens mal so einen Schritt langsam nach oben, weil ich da auch ganz gerne so als Eskalationsmanager auch schon eingesetzt wurde, weil man mir immer nachsagt, das ist so eine angenehme, ruhige Art, ne? So ein Talent, einen aufgebrachten Kunden auch mal wieder runterzubringen und das machen wir mal alles in Ruhe und schauen denn. War aber nicht so möglich an der Stelle. Also die Weiterentwicklungsmöglichkeiten, zumindest so auch in andere Rollen, war jetzt da nicht so gegeben. Zugegeben, der Sprung zum CTO war doch hoch, muss ich sagen, aber es hat sich gelohnt und das macht Spaß.
Ja, also ich kann für die Firma sprechen, dass du die Rolle sehr gut ausfüllst.
Danke.
Also fühlen uns sehr gut aufgehoben da mit dir. Ja, okay. Du hast ja deine Familienplanung schon angesprochen. Hat die denn auch Früchte getragen damals?
Die hat Früchte getragen. Ich habe einen Sohn, der ist 7 mittlerweile, dieses Jahr auch eingeschult worden. Man sagt ja immer so, kleine Kinder kleine Sorgen, große Kinder große Sorgen. Also sie verändern sich. Da hat wieder ein neuer Lebensabschnitt angefangen. Ich sage mal, was bei uns Erwachsenen vielleicht wirklich der Berufswechsel und der Rollenwechsel ist, ist ja bei den Kindern, wenn sie in die Schule kommen. Ja. Aber es ist schön.
Ja, wie sie sich dann am Anfang noch freuen, oh, ich werde endlich eingeschult, ich darf endlich zur Schule gehen. Und
also die ersten ein, zwei Tage, ach nö, wie lange muss ich denn in die Schule? 10 Jahre auf jeden Fall. Naja, aber das sind so die ersten Tage. Mittlerweile macht es Spaß oder am Wochenende auch, Papa, ich will wieder in die Schule. Das, was man sich selber gar nicht mehr so vorstellen konnte, aber das ist dann auch schön an der Stelle.
Ja, kommst du zurecht mit bei den Hausaufgaben helfen?
Ja, erste Klasse, da erste ist Klasse, es easy. Gut. Momentan geht es ja erstmal darum, Zahlen und Buchstaben zu schreiben.
Ja.
Das Schwere kommt irgendwann noch, aber bis dahin ist Zeit und dann wird auch das alte Wissen wieder rausgekramt. Mhm. Hoffentlich passt das noch.
Ja, gut, du bist ja von deiner ruhigen und deeskalierenden Art so, dass du das wahrscheinlich dann auch gut dem Kleinen rüberbringen kannst.
Genau, das ist der Plan.
Mhm. Okay, jetzt hatten wir deinen Work und deinen Life. Jetzt gehen wir vielleicht so ein bisschen auf deine Balance ein. Ich habe gehört, du hast ein motorreiches Hobby vor kurzem begonnen.
Genau. Mich hat dann irgendwann doch mal das Pferd geritten, zu sagen, ich will auf zwei Räder umsteigen. Das war dann im letzten Jahr, habe ich angefangen, den Motorradführerschein zu machen, mir dann auch gleich eins gekauft für diese Saison und da mal losgelegt. Ich denke, gerade so der Bereich Balance ist unheimlich wichtig, dass man für sich auch Work-Life-Balance, das sind da eigentlich so drei Aspekte. Wie kriege ich die miteinander vereint? Das ist halt für mich die Balance. Wie kriegst du deinen Ausgleich hin? Und Motorradfahren ist da für mich eine der Aspekte. Und das Schöne ist eigentlich, du hast gar keine Zeit, dir über irgendwas Gedanken zu machen, weil du musst halt immer fokussiert auf der Straße sein, das nächste Schlagloch vielleicht schon vorausahnen, sehen, auf der anderen Seite liegt vielleicht Schmutz, dass du da gar keine Zeit hast, über irgendwelche anderen Sachen nachzudenken. Auf der anderen Seite ist es ein unheimlich schönes Freiheitsgefühl, was man da hat auf zwei Rädern.
Okay, und wenn das Wetter dann passend ist, dann schwingst du dich auch gerne mal auf den Bock und gibst ein bisschen Gas. Was auch Touren, also trefft ihr euch mit anderen gleichgesinnten Motorradliebhabern?
Ich sag mal, das Tourenfahren habe ich bewusst noch vermieden, da es jetzt meine erste Saison ist, weil man sagt, gerade so als Anfänger, geh es erstmal vorsichtig an. Ne? Du tastest dich noch an die Kurven ran, wie weit kann ich runtergehen? Wobei zugegeben, bis die Fußrasten auf dem Boden schleifen, das ging relativ schell.
Oh, okay, da hätte ich schon einen halben Herzinfarkt bekommen.
Aber auch gar nicht so dramatisch bei mir, weil ich fahre halt einen Cruiser. Das kann man sich, also ist eine Honda, aber es ist fast wie so eine Harley aufgebaut. Mhm. Die haben auch gar nicht so viel Schräglagenfreiheit, da kommst du doch relativ schnell mal runter. Aber es war im ersten Moment doch ein Schreck, den man da bekommen hat.
Ja, das glaube ich. Ja, das ist so eine Maschine, wo man eher so nach hinten gelehnt drauf sitzt, anstatt so nach vorne gebeugt.
Genau, also das ist eigentlich wie auf deinem Sofasessel fahren. Ah, und so sitzt du da auch drauf.
Das hört sich gut an.
Also total entspannt. Also kannst du gar nicht vergleichen mit so richtigen Rennmaschinen. Und die sind auch eher dafür gebaut, dass du da so vor dich hinkruist. Ne? Deswegen von der Kategorie.
Aber das hört sich dann auch schön entspannt an, was man mal auch wirklich als Ausgleich machen kann. Also
genau.
Wenn ich mir so eine Rennmaschine vorstelle, da rattert das Hirn genauso wie der ganze Körper, glaube ich.
Ich glaube auch. Das ist eher dafür gedacht, wenn du noch ein bisschen Anspannung suchst oder so, dann kannst du dich auf die Maschine raufsetzen. Ich habe mir das ja von Anfang an gedacht, okay, du willst das zum Entspannen nutzen. Wenn du nicht ganz so schnell unterwegs bist, kannst du wirklich mal am Helm auch mal nach links und rechts gucken, ein bisschen was von der Natur sehen oder wo auch immer du hinfährst. Was ich ganz gerne gemacht habe, ich habe mir so Ziele gesetzt, irgendwie so Sehenswürdigkeiten so in Berlin-Brandenburg rum, wo du dann halt auch mal so ein bisschen Landstraße bei hast, so durch verschiedene Dörfer, Örter und so alle fahren kannst.
Okay, wenn du eine Sehenswürdigkeit mit einer guten Strecke empfehlen würdest für jemanden, der vielleicht auch gerne durch Berlin-Brandenburg fahren möchte, was würdest du da am ehesten empfehlen?
Ganz in der Nähe von Berlin gibt es die Landebahn 3.0. Mhm. Das ist immer ein Ausflug wert, ist so indirekt schon ein kleiner Motorradtreff, ist eigentlich eine Bar, die hinterm Flughafen Schönefeld ist. Aber auch direkt am Zaun dran. Das heißt, im Sommer haben die da Liegen aufgebaut. Dann kannst du gut als Motorradfahrer jetzt nicht unbedingt deinen Cocktail schlürfen, aber theoretisch könntest du es und dann in der Liege liegen und dann fliegen die Flugzeuge da direkt über dir vorbei.
Ach schön, das ist ja dann auch schon fast so ein guter Familienausflug.
Genau. Ja. Ne, also muss man dann mal schauen. Mein Kleiner wollte auch schon mitfahren. Nach den ersten Momenten in der Garage erstmal dann doch nicht.
Ja, okay, langsam ranführen, aber du willst ja auch erst ein bisschen sicherer im Umgang werden, bevor du dann deinen Kleinen noch mit hinten drauf nimmst.
Ja, das ist ja die Voraussetzung. Ne? Ja. Selber sicher sein und dann kann man mal an Sozius hinten drauf denken.
Ja. Ach, sehr cool. Und hast du sonst noch weitere Hobbys, die vielleicht erwähnenswert wären? Ich habe gehört, da ist vielleicht so ein bisschen Kampfsport noch mit dabei.
Ja, der kommt in letzter Zeit etwas zu kurz, aber ich habe eine Zeit lang auch mal einen Sport gesucht, wo du halt körperlich auch gefordert bist. Kampfsport fand ich irgendwie schon immer interessant, ob es jetzt durch die alten Bruce Lee-Filme oder auch Jackie Chan ist, hat sicher nicht dabei eine Rolle gespielt. Und war dann auf der Suche nach einem Sport, der einen auch so ein bisschen fordert. Ne? So Karate kam zum Beispiel in die engere Auswahl oder auch so eine Dinge wie Wing Chun. Mhm. Wobei die halt wenig Fokus auf körperliche Fitness legen. Und dann habe ich gesehen, gab es in der Nähe bei mir ein Gym für Muay Thai. Also die Kickbox-Variante, wie sie aus Thailand kommt, mit auch allen Facetten, muss man sagen. Weil beim Muay Thai ist das inklusive Knie, Ellenbogen, also alles, was du zur Verfügung hast.
Oh, das klingt für Sparring recht schmerzhaft. Habt ihr da ordentliche Protektoren oder so an?
Ja, das ist Pflicht. Und also klar, mit komplette Knieschutz für die Weichteile, für alles Mögliche hast du da einen Schutz. Das ist auch Pflicht. Und das Gute ist, dass der Leiter im Gym auch sagt, ich möchte hier keinen, der im Sparring einfach nur draufhaut. Ne, oder irgendwie was sucht, um seinen Frust rauszulassen. Sondern wirklich, wir gucken, ne, wir denken darüber nach, so wie im Kampfsport, als ob ihr wirklich im Ring seid, ihr macht euch einen Kopf darum, was ihr machen wollt, also einfach blind drauf loshauen, der hat hier nichts verloren. Und das fand ich auch immer, das ist eine gute Charaktereigenschaft, ne, dass da auch jemand drauf achtet. Mhm. Ne?
Jetzt sind ja so Kampfsportarten wie Wing Chun zum Beispiel eher eine Verteidigungsmöglichkeit. Mhm. Wie sieht's beim Muay Thai aus? Wenn ich überlege, Knie und Ellbogen, das klingt ja doch sehr aggressiv schon.
Ja, also es ist schon eher auf Angriff gepolt, muss man sagen. Im Zweifel brauchst du ja auch Angriff bei der Verteidigung, ne, um vielleicht auch schnell wegzukommen. Und das ist ja auch das, was einem immer gepredigt wird. Die beste Verteidigung ist, dem aus dem Weg zu gehen, ne, wenn es möglich ist. Aber du, die Basics hast du natürlich auch. Ne? Also wie verteidige ich mich, vor allem das Gesicht, ne, so bestimmte Zonen, wie kann ich die schützen? Wie kann ich vielleicht auch vorausahnen, was der andere macht? Mhm. Genau. Also.
Ist natürlich ganz klar, lernen, um es nie zu benutzen. Mhm. Ganz klar, dir geht es um den körperlichen Aspekt, dass du einfach den körperlichen, ne, also du, Ausgleich zu deiner kopflastigen Arbeit hast.
Genau, ne? müssen wir keinem erzählen, in der IT, wir sitzen unheimlich viel. Klar, kannst auch am Schreibtisch stehen oder so. Aber was wir so körperlich machen müssen, ist ja doch schon echt gering. Und da finde ich, das ist ein super Ausgleich, weil da halt auch viel Fitness mit dazu kommt. Also das ist dann auch nicht nur gegen den Sandsack hauen oder Sparring machen, sondern der Trainer, der zieht da auch ganz schön hart durch, ne? Dann läuft da oben die Uhr und die eine Minute am Stück werden halt Sit-Ups gemacht oder so schnell gerannt, wie es geht, ne? Und Kniebeugen, Liegestütze gemacht, und bevor er nicht sagt, dass du aufhören darfst, hörst du auch nicht auf.
Okay.
Also der fordert oder fördert einen da auch echt gut. Und das war mir halt wichtig, dass du einerseits da ein bisschen einfach was dazulernst, weil ich bin immer neugierig, lerne neue Dinge dazu, und du halt diese körperliche Fitness dabei hast. Mhm.
Ja, also ich kenne das gut, wenn man dann den Körper so richtig auch an Grenzen bringt, dann hat man auch den Kopf automatisch frei. Genau. Oder wenn man eine komplexe Bewegung ausführen muss, da muss der Kopf einfach frei sein. Der muss jetzt bei dieser Bewegung sein, bei dem, was man gerade macht, fokussieren. Da gibt es keinen, heute ist mir der auf die Nerven gegangen. Ach, scheiße, das hätte ich ja lieber so machen sollen als so. Das ist dann alles weg, du musst dich jetzt voll auf den Moment konzentrieren. Das stelle ich mir als sehr guten Ausgleich natürlich vor.
Genau, das sind eigentlich also die Hauptdinge, die ich da auch mache zum Ausgleich.
Ja, aber das war auf jeden Fall schon mal sehr interessant von dir zu hören. Für euch da draußen, wenn ihr mehr von Dennis sehen wollt, schreibt es uns in die Kommentare. Gebt uns auch gerne ein Like, wenn euch das gefallen hat. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts und Videopodcasts gibt. Und Dennis, vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir.
Und ich hoffe, dich bald wieder begrüßen zu dürfen.
Na klar.
Ciao.
Ciao.